Ich würde das mal gerne ein bisschen korrigieren, Ihre Aussage, dass der Gegenstand der Theologie ist Gott, und sagen, der Gegenstand der Theologie ist der Glaube an Gott.
Andererseits. Hallo und willkommen im Podcast Andererseits, der Podcast rund um Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Rea und ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Heute ist Professor Matthias Zeindler bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Zeindler. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, danke für die Einladung und ich begrüße auch alle Zuhörenden sehr herzlich.
Erzählen Sie uns doch kurz, wer Sie sind.
Ich bin Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Bern und unterrichte dort das Fach Systematische Theologie. Das ist dasjenige Fach, das darüber nachdenkt, was heute die Bedeutung des christlichen Glaubens ist. Und ich sage da jeweils, deshalb ist es das wichtigste Fach innerhalb der Theologie.
Herr Zeindler, haben Sie den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten?
Unbedingt, ja. Also alles, was wir tun an der Theologischen Fakultät, das tun wir mit wissenschaftlichen Methoden, mit Methoden, wo auch jede und jeder nachvollziehen kann, wie dass wir zu unseren Resultaten kommen. Und das ist eigentlich das zentrale Kriterium wissenschaftlicher Tätigkeit.
Haben Sie ein Beispiel, wie wissenschaftliche Arbeit und Wissenschaftlichkeit bei Ihnen aussieht?
Jetzt in meinem Fach systematische Theologie, ja, also wir beziehen uns natürlich auf biblische Texte, wenn wir über die Bedeutung des christlichen Glaubens nachdenken. Und biblische Texte, so wie sie von der Bibelwissenschaft ausgelegt werden, mit den historischen Methoden, und versuchen dann mit einem Instrumentarium, das stark an der heutigen Philosophie geschult ist, das zu übersetzen in einen heutigen Verstehenshorizont, also wie Menschen heute das begreifen können.
Ich finde das schon wunderbar, dass Sie das auch ansprechen, dass hier die theologischen Disziplinen auch gemeinsam arbeiten. Also,
ja,
dass Sie auch die historische Arbeit, die geschichtliche Arbeit der Bibelwissenschaften, dass Sie die durchaus aufnehmen und dann nochmal mit der philosophischen Brille darauf schauen. Ja. In Theologie, in diesem Wort, ist ja Gott drin. Wenn Gott der Gegenstand der Theologie ist, warum hat man Gott dann bis heute nicht endgültig beweisen können?
Also Wissenschaft, die kümmern sich ja nicht nur um das, was man beweisen kann. Also nehmen wir eine andere Wissenschaft, zum Beispiel die Literaturwissenschaft, ein Gedicht von Goethe, das versucht man nicht zu beweisen. Auch ein Drama von Shakespeare versucht man nicht zu beweisen, sondern man versucht, das möglichst genau zu verstehen. Trotzdem würde niemand da bestreiten, dass dort wissenschaftlich gearbeitet wird. In der Theologie, da, ja, da denkt man über Gott nach. Aber wenn man ernsthaft über Gott nachdenkt, kommt man seit Jahrhunderten immer wieder zur Überzeugung, wenn wir es wirklich mit Gott zu tun haben, dann können wir den oder die eben gar nicht beweisen. Die Wissenschaftlichkeit besteht da gerade darin, aufs Beweisen zu verzichten.
Von Gott erzählt ja die Bibel. Und Sie haben schon gesagt, dass die Bibel, die schaut man sich in der Theologie an.
Ja.
Einerseits geschichtlich, wie Sie schon erwähnt haben. Sie haben jetzt noch die Sprachwissenschaften eingeführt mit Goethes Gedichten. Man kann die Bibel ja auch literarisch betrachten als Buch.
Ja.
Sie haben
ja
davon erzählt, dass man die Bibel, aber auch andere Denker und Denkerinnen bis heute, die zu religiösen Themen schreiben, eben auch philosophisch betrachten
ja
kann. Das sind ja eigentlich alles Disziplinen, die es schon gibt. Man kann Geschichte
ja
studieren, man kann Philosophie studieren. Man kann Sprachwissenschaften studieren. Wenn man Gott eben gerade nicht beweisen kann, braucht es dann eine Theologie als Fach, wenn man das auch in andere Fächer aufdröseln könnte?
Das ist eine sehr gute Frage, die auch immer wieder aufpoppt. Und da gibt es eine schlichte Antwort darauf, dass was diese Fächer zusammenhält, das ist die Reflexion auf diesen Gegenstand christlicher Glaube, wie er in den Kirchen gelebt wird. Man kann es noch schlichter ausdrücken. Theologie gibt es wesentlich deshalb, weil der Staat nach wie vor Geistliche ausbilden will und auch den Wert erkannt hat, dass diese Geistlichen nicht in irgendwelchen Winkelschulen ausgebildet werden, sondern an einer staatlichen Universität, wo sie auch einer gewissen Kontrolle unterliegen, wo auch gewährleistet wird, dass das wirklich auf der Höhe heutigen Denkens passiert. Das gibt es eigentlich bei anderen Fächern auch. Also die Medizin, die kann man auch zerfallen lassen in unterschiedliche Disziplinen. Also da kommt Biologie drin vor, da kommt Chemie vor etc. Aber zusammengehalten wird das Ganze durch die medizinische Praxis, also dass man am Ende Ärztinnen und Ärzte ausbilden möchte.
Sie haben darauf hingedeutet, dass in der Schweiz ja die Kirchen immer noch einen hohen Stellenwert haben, dass die Schweiz ja nach wie vor eigentlich, ich sage jetzt mal, einfach auch geschichtlich gesehen, von den letzten Jahrhunderten einfach als christliches Land in Anführungszeichen gilt. Und Sie haben vorher so schön gesagt, dass die systematische Theologie ja auch den Blick auf heute hat und auf Entwicklungen. Jetzt findet ja eine Ausweitung des Religiösen und eine Differenzierung statt, also dass verschiedene religiöse Gruppierungen in der Schweiz größer werden, die Kirchen eher kleiner. Ja. Und wenn Sie sagen, dass gerade auch deshalb die Theologie als Disziplin an der Uni wichtig ist, damit die dann in diesen religiösen Gruppen Leitungsfunktionen einnehmen, eben eine gute Bildung haben, würden Sie das dann ausweiten wollen? Auch auf andere religiöse Gruppierungen?
Ich sehe da zwei Seiten Ihrer Frage, die sehr klug ist. Das eine ist, dass ich sehr befürworte, dass auch die Geistlichen anderer Religionen an der Universität ausgebildet würden. In Bezug auf den Islam hat man das in Deutschland mittlerweile erkannt und hat dort islamische Lehrstühle, wo Imame, also islamische Prediger, ausgebildet werden, weil man gesehen hat, ja, wenn wir das nicht tun, dann schickt man uns die Leute aus der Türkei oder von einer ägyptischen Universität und die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehr kompatibel mit unserer gesellschaftlichen Realität hier. In der Schweiz ist man da noch relativ weit weg. Das hat vor allem politische Gründe. Wenn man bei uns ein Interesse hat an einem friedlichen Zusammenleben der Religion, dann sollte man das unbedingt auch eben für andere Religionen machen. Der zweite Aspekt, wenn Sie nach der systematischen Theologie fragen, die religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft gehört sicher zu den großen Herausforderungen für die Theologie im 21. Jahrhundert. In der Lage zu sein, auch die Realität anderer Religionen mitzudenken und positiv mitzudenken, sie nicht einfach abzulehnen. Es wird häufig angezweifelt, dass die Theologie einen Platz hat an der Universität. Und da ist für mich eben dieses Reflektieren darauf, wie Glaube heute gelebt wird in unserer heutigen Gesellschaft, das ist für mich das Hauptargument, wo ich sagen würde, da muss jeder vernünftige Staat und jede zurechnungsfähige Gesellschaft ein hohes Interesse haben, dass das passiert.
Solange Religion da ist, müssen auch noch Menschen da sein, die sie reflektieren.
Voilà, genau. Ja.
Sie haben vorhin gesagt, dass es wichtig ist, eben dass gerade auch Menschen, die Leitungsfunktionen in Kirchen einnehmen, eine gute Ausbildung haben. Häufig wird ja aber der Universentheologie gerade vorgeworfen, dass sie den Glauben zerpflückt und auseinandernimmt. Ist es nicht gerade eher die Aufgabe einer Pfarrperson, zu helfen, Glauben aufzubauen und die Menschen ihrem Glauben zu bestärken? Widerspricht sich das dann nicht etwas?
Bevor ich Lehrtätigkeit an der Uni übernommen habe, war ich 14 Jahre lang Pfarrer. Und ich habe, also auch im Studium bereits, habe ich den wissenschaftlichen Umgang mit meinem Glauben nie als Widerspruch erlebt, sondern im Gegenteil als sehr hilfreich. Und im Pfarramt dann sowieso, wo man mit sehr vielen Menschen im Gespräch ist, die ja die Fragen auch mitbringen und ihnen dann Auskunft geben zu können und nicht einfach einen fraglosen Glauben abzufordern, das eröffnet erst Zugänge zu den Menschen. Es kann passieren, dass einem die wissenschaftliche Theologie auch mal in gewisse Krisen bringt im Glauben. Aber ich empfinde auch Krisen im Glauben eben nicht als etwas per se Negatives. Also die Bibel ist voll mit Menschen, die Krisen haben im Glauben. Die Propheten Jesaja oder Jeremia oder der Apostel Paulus und sogar Jesus selber, die hatten Glaubenskrisen. Das ist nicht etwas, was nicht sein darf, sondern etwas, was dazugehört.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Universitätstheologie eben dazu führt, dass man nicht mehr einen Glauben hat, der keine Fragen zulässt. Könnte man also sagen, dass durch diese Krisen, diese Glaubenskrisen, die in so einem Studium entstehen können, am anderen Ende ein Glaube herauskommt, der eben Fragen gewachsen ist und auch verschiedene Antworten oder verschiedene Antwortmöglichkeiten auf verschiedene Fragen auch offen halten kann?
Ja. Das würde ich voll so unterschreiben. Der Glaube, wenn er Krisen bestehen kann, dann wird er eigentlich gestärkt durch sie.
Beim Thema persönlicher Glaube und Wissenschaftlichkeit und eben auch Ergebnisoffenheit, die ja in der Wissenschaft wichtig ist, merke ich in meinem Theologiestudium immer wieder, dass gerade so in Diskussionen, in Seminaren, dort kann ich das irgendwie auch gut auseinanderhalten. Was ist mein persönlicher Glaube? Auf einer Seite und auf der anderen Seite eben auch offen sein für andere Ansätze, diese diskutieren können, diese auch probeweise mal einnehmen können. Aber gerade bei schriftlichen Arbeiten merke ich dann immer wieder, dass ich bei gewissen Dingen an Grenzen stoße, wie kritisch ich sein mag oder wo ich vielleicht Sachen auch zu schnell bejahe, einfach weil sie mir zusagen. Was wäre Ihr Rat an Theologiestudierende oder Menschen, die irgendwie mit ihrem Glauben kritisch umgehen wollen? Wie ist diese Waage zu halten zwischen persönlichem Glauben und Wissenschaftlichkeit?
Also zunächst würde ich da auch zu einer gewissen Gelassenheit raten, weil dass man selber etwas mitbringt an Einstellungen und an Präferenzen, das ist ganz natürlich und das ist auch in jeder anderen Wissenschaft ist das der Fall. Also wenn Sie eben zwei Germanistinnen aufs gleiche Goethe-Gedicht loslassen, dann kommen unter Umständen sehr verschiedene Leseweisen heraus dabei. Das ist nicht per se schlecht. Wir sind ja nicht weiße Blätter, wenn wir ans Wissenschaftliche herangehen. Die Erfahrung im Seminar, dass man sich da auch anderen Sichtweisen aussetzen kann, sich darauf einfach immer wieder einzulassen. Das hat man nicht ein für alle Mal, schafft man das, aber das ist eine Haltung, die man einüben kann.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass diese Sympathien, die Sie angesprochen haben, also dass man eben gewissen Dingen einfach, dass die einem einfach sympathischer sind als andere und dass es okay ist im Leben, aber dass es halt sicher einfach auch hilft, wenn man sich das versucht bewusst zu machen, eben einfach auch offen bleiben. Dieses Offenbleiben für Ergebnisse und das wissenschaftlich eben auch Ergebnisoffenheit, also dass man nicht weiß, worauf eine gewisse Forschung hinauslaufen wird, ist ja auch spannend beim Gottesbegriff. Früher hat die Theologie ja durchaus versucht, Gott zu beweisen, eben auch gerade mit den philosophischen Methoden, die Sie erwähnt haben. Ja. Also man hat versucht, philosophische Gottesbeweise zu erstellen. Und das versucht man heute ja nicht mehr. Aber wie geht man denn heute wissenschaftlich mit dieser Spannung um, dass man Gott eben nicht beweisen kann? Macht es die Theologie zur Unwissenschaft, wenn sie einfach mit der Vorannahme arbeitet, dass Gott existiert? Oder wie geht man wissenschaftlich mit dieser Existenz Gottes oder eben unklaren Existenz Gottes um?
Ich würde das mal gerne ein bisschen korrigieren, Ihre Aussage, dass der Gegenstand der Theologie ist Gott, und sagen, der Gegenstand der Theologie ist der Glaube an Gott. Und dieser Glaube ist der christliche, der nimmt ja für sich in Anspruch, dass er ein Glaube ist auf der Basis der biblischen Texte. Und das kann man ja durchaus wissenschaftlich überprüfen. Also kann diese biblischen Quellen studieren und dann dagegen halten, wie wir heute diesen Glauben leben und sehen, wo entsprechen sich die beiden und wo stehen sie im Widerspruch. Sie haben die Gottesbeweise genannt, die gab es ja in der Tat, also vor allem so im Mittelalter. Aber auch da weiß man eigentlich heute, die haben nicht im Ernst gemeint, man könne Gott beweisen, sondern haben nur für Leute, die jetzt auch noch bestimmte Vernunftargumente wünschen, haben sie solche Gedanken entwickelt. Aber es war ihnen ganz klar, der Glaube an Gott, der kommt damit nicht zustande. Und das würden Sie und ich sagen, also wenn wir so einen Gottesbeweis hervornehmen, wir überzeugen keinen einzigen, der Gott bestreitet.
Ja, also war quasi auch das ein Versuch, mit den Methoden der damaligen Zeit mitzuhalten.
Genau, es ist nicht völlig vernunftwidrig. Man kann auch als vernünftiger Mensch kann man an Glauben.
Muss man denn Vernunft und Glaube zusammenbringen? Man könnte ja auch sagen, dass Vernunft und die Wissenschaft im Glauben einfach gar nichts verloren hat. Dass Glaube und Religion einfach etwas anderes ist als Verstand und Wissenschaft. Was würden Sie dazu sagen?
Also, dass Glaube und Vernunft ein Widerspruch ist, da würde ich jetzt sagen, sogar die, die das sagen, können das gar nicht durchhalten. Also es gab nie einen christlichen Glauben, und ich glaube auch sonst keinen religiösen Glauben, der nicht über sich nachgedacht hätte. Weil wir sind Menschen und Menschen wollen nicht nur fühlen, die wollen immer auch verstehen.
Ich höre hier extrem raus, dass es eben auch wichtig ist, hier gar nicht zu strikte Grenzen zu ziehen, sondern dass man die eine Seite durchaus von der anderen Seite befragen lassen darf und kritisieren lassen darf, dass man trotzdem nicht dazu verpflichtet ist, alles, was man mitbringt, gleich im Vorhinein schon über Bord zu werfen.
Genau, genau.
Und ich finde es auch wichtig, dass Sie sagen, dass das in anderen Disziplinen ja auch nicht gegeben ist, dass Menschen dort auch mit ihren eigenen Bildern da hineingehen.
Es gibt ja den großen Philosophen Martin Heidegger, der in seiner Sprache das gesagt hat, was Sie jetzt ausgedrückt haben. Ja, jedes Interesse an Philosophie fängt mit einem Vorurteil an. Also wenn ich nicht schon ein inneres Verhältnis habe zu meinem Gegenstand, dann fange ich gar nicht an, mich damit zu befassen.
Würden Sie denn sagen, wenn ich diese steile These anstelle, dass die Theologie vielleicht fast eine der Disziplinen ist, die am ehrlichsten mit ihren Vorannahmen umgeht?
Ich hätte mir das selber jetzt nicht zu sagen getraut, aber ich denke genauso, ja. Gerade weil wir an der Universität immer so in Frage gestellt werden, haben wir das seit Jahrzehnten eingeübt. Immer wieder auf uns und unsere Kritikfähigkeit, unsere Korrekturfähigkeit zu reflektieren. Die Naturwissenschaftler machen das viel weniger. Die ruhen so in sich, weil ihre ganze Methodik ist derart akzeptiert in der Gesellschaft und völlig unangefochten. Aber wir sind dazu gezwungen, immer wieder diese Selbstreflexion anzustellen.
In der Theologie müssen wir uns quasi immer mal wieder fragen, ob 1 plus 1 immer noch 2 gibt.
Ja.
Und was anderen Disziplinen geschenkt wird teils.
Ja, voilà. Ja, ja.
Wissenschaftliche Ausbildung ist für das Pfarramt sicher sehr wichtig, damit die Theologie der Pfarrpersonen oder theologische Antworten der Pfarrpersonen eben auch diesen Fragen, die einem da entgegenkommen, standhalten können. Dass die Pfarrpersonen den Menschen, die zu ihnen kommen, einfach auch verschiedene Antwortmöglichkeiten präsentieren können. Nicht nur eine abgedroschene Antwort. Aber als Pfarrperson ist man ja nicht nur da, um große philosophische, theologische Fragen zu beantworten, sondern es ist ja schon auch ein Handwerk, das noch viele andere Skills, würde man heute sagen, also Fähigkeiten mitbringen muss. Wie sehen Sie das bei der heutigen Ausbildung? Wie halten sich da Theologie und Praxis die Waage auf eine sinnvolle Art und Weise?
Ja, also mal ganz pragmatisch, nach dem Masterstudium gibt es ja noch eine praktische Ausbildungsphase, das Lernvikariat, wo man eingeführt wird in die ganzen Praxisvollzüge. Und das gehört ja auch zur Ausbildung. Das vergisst man manchmal, wenn man jetzt nur das Universitätsstudium ansieht. Und sonst bin ich ein strikter Gegner dieses Gedankens, dass eigentlich eine PfarrerInnen-Ausbildung, wo man einfach das Handwerk lernt, dass das reichen würde. Wenn wir das analog mal eine Lehrerin nehmen, also bei ihr reicht es ja auch nicht einfach zu wissen, wie bringe ich jetzt den Kindern einen bestimmten Stoff rüber, sondern sie braucht eine Bildung, wo sie sattelfest ist in ihrem ganzen Fachgebiet, so sehr, dass sie auch auf alle Fragen, die ihr die Kinder dann präsentieren, eine Antwort geben kann. Nehmen wir mal jetzt im Pfarramt das Thema Taufe. Also da kann man sagen, okay, man muss doch einfach lernen, wie man so eine liturgische Handlung, wie man das macht, dass man da Wasser braucht und dass man im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sagt, aber man würde damit nicht durchkommen. Weil ich sollte ja innerhalb dieses liturgischen Aktes auch etwas sagen zur Bedeutung dieser Taufe und das in einer Sprache, die gerade für diese Familie jetzt zugänglich ist. Und dann geht ja, muss man auch noch sagen, jeder Taufe geht ein Taufgespräch voraus und auch da kommen sehr viele Fragen zur Sprache von den Eltern, auf die ich nur antworten kann, wenn ich so einen Bildungsrucksack mitbringe, der mich verschiedensten Leuten gegenüber sprachfähig macht.
Ich denke, diese praktische Anwendung dieses wissenschaftlichen Fundaments bildet ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Sind Sie bereit für unser Abschlussritual?
Soweit man das kann, ja.
Also, dann schließe ich mal los. Einerseits gilt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser.
Andererseits wäre das Leben nicht lebbar, wenn man alles immer kontrollieren möchte. Jede menschliche Beziehung zum Beispiel wäre unmöglich dadurch.
Andererseits. Danke Ihnen vielmal, Herr Zeindler, dass Sie heute hier waren. Wie immer habe ich wieder viel gelernt und vieles mitnehmen können. Und ich hoffe, die ja zuhören, können das auch. Danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren.
Ich danke.
Wir sind bald wieder da, um weiter kritisch nachzufragen und den Klischees von Kirche und Christentum auf den Grund zu gehen. Der Podcast Andererseits wird in Zusammenarbeit mit theologieerleben.ch produziert, der Plattform rund um Glauben, Kirche und Jugend. Ihr findet uns auf der Webseite theologie-erleben.ch sowie auf Instagram und Facebook unter @theologie.erleben.